Ja, ich sitze hier bei Professor Dr. Georg Klaus in der Lüneburger Altstadt. Schöne Aussicht. Er lehrt unter anderem Bauen an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, Holzminden und Göttingen. Er ist Architekt, er liebt Lüneburg und heute reden wir über Stadtentwicklung. Herr Professor Klaus, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war auf dem Platz am Sande, da haben wir natürlich über die Probleme der Lüneburger Innenstadt geredet und da haben Sie zu mir gesagt, ja, die Lüneburger Fußgängerzonen, das ist so wie eine Kerze, die an beiden Seiten brennt. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, das ist eine relativ einfache Sache. Lässt sich aber nicht auf eine, sagen wir mal, ganz einfache Formel reduzieren. Zum einen muss man sagen, stellt sich ja die Frage, inwieweit beispielsweise wir überhaupt die Größenordnung an Einzelhandelsflächen in der Stadt überhaupt noch brauchen. Wenn man das sich genauer anguckt, dann haben wir im europäischen Vergleich ja relativ hohe, die höchsten Flächen, Größen im Vergleich, wie gesagt. Und ich weiß nicht genau, ob sich das eben in dieser Nach-Corona-Zeit sich noch so halten lässt. Denn wir wissen ja auch ganz genau, dass sich eben beispielsweise die Frequenzen oder so, ne, abwärts bewegen. In Hamburg haben wir beispielsweise in der Spitaler Straße die hatten wir bis vor wenigen Jahren eben in der Stunde 8.000, 8.000, 9.000 Fußgänger, die die Straße passiert haben. Das ist jetzt runtergegangen auf vielleicht 6.000 und zwar vor der Corona-Zeit, nicht? Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist etwas Grundsätzliches. Ich gehöre ja zu den Kollegen, die eben auch die Idee der europäischen Stadt verfolgen. Das ist eben eine Stadt, die eben Nutzungsvielfalt eben auch zeigt. Und wir sind eben eher der Auffassung, dass so Monostrukturen eigentlich nicht hilfreich sind. Und dazu gehören eben auch Fußgängerzonen, nicht? Also man muss sich die Frage stellen, müssen wir sie um jeden Preis und überall erhalten?
Die Lüneburger versuchen ja jetzt gerade um diese Mieten in den Ladenflächen zu senken, mit so einem Drittelprinzip. Also die Stadt fördert das ein Jahr mit einem Drittel, der Vermieter soll ein Drittel weniger Miete zahlen und ein Drittel soll dann der neue Ladeninhaber, Besitzer, Mieter zahlen. Aber so als Zwischenlösung ist das sinnvoll oder?
Es ist zumindest hilfreich, wollen wir mal so sagen. Also auf jeden Fall finde ich es gut, dass Vermieter und Mieter ins Gespräch kommen, um einfach auch die Problematik des anderen jeweils kennenzulernen. Dann ist natürlich auf der einen Seite der Investor, der eine Investition in irgendwelche Flächen getätigt hat, der hat seine Interessenslagen. Parallel dazu natürlich die Einzelhändler, die eben auch die Miete erwirtschaften müssen. Das muss ja in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Und ich vermute mal, das ist so ein bisschen wie Kaffeeleserei, ich weiß wohl, dass wir aber zukünftig nicht diese Einzelhandelsflächen brauchen, die so wie sie sich im Augenblick darstellen. Das heißt, wir werden überlegen müssen, wie wir einfach die Flächen reduzieren. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt das treiben und es gibt eine Abstimmung mit den Füßen und es gibt eben auch eine Verödung von Stadt in bestimmten Bereichen. Oder man fängt an zu planen und sagt, können wir diesen Prozess eben kanalisieren?
Wie könnte man, also im Moment sind wir ja noch in der Schuldfrage. Da wird jetzt alles auf die Pandemie geschoben. Dabei hat es den Leerstand natürlich schon schleichend vorher gegeben.
Natürlich.
Wer hat da geschlafen oder wer reagiert zu spät?
Also das ist, glaube ich, schwierig, dort irgendjemandem die Schuld zu geben. Ist natürlich richtig, dass sich diese Entwicklung schon seit längerem abgezeichnet haben. Und es ist ja immer noch gut gegangen, aber wir hatten schon Leerstand vorher, nicht? Also wir erkennen das ja, also weiß ich nicht, wenn ich in mein Büro fahre, dann fahre ich an Karstadt Sport in Hamburg vorbei. Das heißt also,
Also Ihr Büro ist in Hamburg.
ja, Das heißt also, ich habe dort, sehe dort, was für ein Leerstand jetzt da ist. Das Gebäude steht leer, es wird nicht mehr gebraucht. Wir sehen dort auch, dass eben Einzelhandelsflächen am Rande der Stadt, also in den C-Laden oder so, bis hin eben auch in diese Hafenbereiche, dass die eben leer stehen und die Leute wieder in den Kern zurückgehen, dass sich dort etwas unter Umständen konzentriert. Und ich glaube,
in
das
den
ist...
In den Kern zurückgehen heißt?
Das heißt also wirklich in die City, in die Innenstadt zurückgehen und eben die Randlagen, nicht? Dass die nicht mehr benötigt werden.
Aber in Lüneburg, finde ich, ist es so, dass gerade in der Innenstadt, sagen wir mal jetzt Bäckerstraße, Gartengießerstraße, so diese beiden Tangenten, dann sind das ja vor allem die Filialisten, die da noch sind, mit großen Flächen teilweise, mit exorbitanten Mieten auch. Ist diese Filialistenmeile eher Vergangenheit?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil das sind natürlich auch die Läden, die... auch extrem vom Onlinehandel profitieren, der einzelne Einzelhändler, der eben vielleicht viel kundenorientierter und flexibler reagieren kann, der hat vielleicht andere Möglichkeiten und vielleicht müssen sich auch diese Händler anders zusammenschließen, um eben so Online-Plattformen gemeinsam zu entwickeln. Das gibt es ja hier in Lüneburg auch in Ansätzen. Aber ich glaube, gerade die Filialisten, die sind vom Onlinehandel eben sehr stark betroffen, profitieren davon zu Lasten eben der Stadt. Das muss man ganz klar sagen.
Nun ist es ja heute schon so, wenn man in der Innenstadt ist und jetzt haben die Geschäfte zu, dann ist da Totentanz. Das heißt, die Fußgängerzonen nehmen da, ich nehme mal die Schröderstraße als Fressmeile raus, nehmen ja dann, ja, die haben dann den Charme, verlieren sie dann langsam.
Ja, da gibt es zwei Punkte, die man dort im Auge haben muss. Also das eine ist das, was ich sagte, also die fehlende Nutzungsvielfalt, die wir eigentlich in der europäischen Stadt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ja hatten. Wir hatten eben eine andere, engere Bebauung, aber auch eine andere soziale Durchmischung. Auch in dem viel gescholtenen Block gab es eben im Vorderhaus eben den Unternehmer, dahinter den Beamten und den Arbeiter, die haben alle im Block gewohnt. Das gab es. Und es war eben so, diese Durchmischung Wohnen und Arbeiten hat einen anderen Stellenwert gehabt. Wenn wir uns heute eben die Gebäude ansehen in der Innenstadt, dann macht die gewerbliche Nutzung eben im Erdgeschoss eben wirtschaftlich oder steht die wirtschaftlich im Vordergrund. Das heißt, ich habe dort vielleicht die drei- oder vierfache Miete, ne, oder kann dort die dreifache, vierfache Miete erzielen, die ich in den Obergeschossen normalerweise erzielen würde. So, und das bedingt, dass es überhaupt nicht interessant ist, die Obergeschosse zu nutzen. Ganz im Gegenteil, das steht unter Umständen der Nutzung im Erdgeschoss entgegen.
Ja, das ist ja, da ist der Denkmalschutz, da ist der Brandschutz, da muss man investieren, damit man, ohne durch den Laden zu gehen, ins Obergeschoss kommt. Die veröden das, da eher ein bisschen.
Genau, das ist eben, das führt eben dazu, das heißt, diese Durchmischung Wohnen-Arbeiten ist eben in dieser Form eben nicht mehr so möglich. Das heißt, das... versuchen wir ja auch so ein bisschen zurückzudrehen. Da kommen auch einige Sachen zusammen, die eben, die Rahmenbedingungen, die sich einfach aus der Baunutzungsverordnung ergeben und so weiter, die dann eben problematisch sind. Also ich glaube, man muss da gemeinsam nach kreativen Lösungen suchen und ich bin da durchaus optimistisch.
Wenn Sie jetzt mal so in die Zukunft schauen, so ein bisschen, wir hatten ja auch darüber schon mal kurz gesprochen, mehr Grün. Also wie würden Sie sagen, sollte sich so eine Fußgängerzone entwickeln?
Ja, also ich würde das jetzt mal jenseits dieser Fußgängerzone so sehen. Ich würde das vielleicht mal anders sehen. Ich würde sagen, also... Wo wollen wir denn Einzelhandelsflächen haben? Das ist doch, und wie viele, ne, sind dann notwendig? Also mal ganz ketzerisch, da werden mich viele für prügeln, aber wenn ich jetzt sage, also wenn ich mir die Schrankenstraße dort angucke und sage von Zwischenplatz, Schrankenplatz
Schrankenplatz, ja.
und Bäckerstraße, ne, gibt es ja jetzt so eine Zone, da gibt es so ein paar Einzelhandelsgeschäfte da drinnen. Kann man den Außenraum auch anders gestalten, sodass Wohnen dort möglich ist? Denn das ist ja das Problem. Wir können das Erdgeschoss ja kaum zu Wohnnutzung umbauen, wenn der äußere Raum, das heißt der öffentliche Raum, nicht entsprechend angepasst ist. Das heißt also, es muss auch so etwas geben wie eine halböffentliche Zone davor und ähnliches. Das heißt, kann ich das
Was ist
umbauen?
eine halböffentliche Zone?
Das ist sowas wie so ein Vorgarten. Wir kennen das ja, wenn wir, weiß nicht, Ulzner Straße oder
Ja,
Soltauer
ja, ja.
Straße, dann sehen wir eben, ne, oder das rote Feld,
Ach
ne?
so.
Das ist ja, da wohnt ja jeder gerne so, ne? Aber wir haben so ein bisschen Vorgarten, ne? Wir haben eben die öffentliche Zone, die halböffentliche Zone, die so einen Vorbereich bildet, den Übergang bildet, und wir haben einen privaten Bereich, der auf der Rückseite des Hauses liegt. Das heißt, eine klare Zonierung innerhalb der Stadt. Und was Vergleichbares kann man natürlich dort auch herstellen. Also, was wäre denn, jetzt mal ganz ketzerisch, ne, wenn dieser Straßenabschnitt zwischen Bäckerstraße
Und
und
Schrankenplatz?
Schrankenplatz also keine normale Fußgängerzone wäre, wie wir sie kennen, sondern eben eher, ne, aufgewertet würde durch andere Begrünung, andere Wegeführung und ich hätte dort eben keine gewerbliche Nutzung, sondern vorwiegend eine Wohnnutzung. Also das wird natürlich einen Aufschrei geben, weil das natürlich auch wirtschaftlich, ne, also äußerst problematisch ist, ist doch klar.
Sie gehören ja zu den Unterzeichnern der Düsseldorfer Erklärung. Ich fasse
Ja.
das mal so für mich kurz zusammen, habe mir das alles durchgelesen und sage mal, da geht es um dichter, höher und lärmiger. Oder liege ich da falsch?
Da liegen Sie falsch, weil ja, es geht tatsächlich darum, um etwas, jetzt ein bisschen Theorie, aber es ist ganz interessant. Also ich habe ja gesagt, die europäische Stadt war bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich das Leitbild für unsere Stadt. Das heißt Durchmischung der Nutzung, auch eine gewisse Enge, aber auch interessante Plätze, Straßen. Und auch das Thema Platz und Monument, das heißt ein Gebäude mit einer entsprechenden Bedeutung, das spielte eine große Rolle.
Weil wir haben das ja in Lüneburg so, das finde ich ja das Schöne, so dass sich die Bäckerstraße öffnet sich zum Sande hin und zum Marktplatz hin. Der Marktplatz allerdings könnte etwas mehr belebter sein. Da sollten die Lüneburger mal ein bisschen nach Italien gucken. Der wirkt so ein bisschen, ja, wenn nicht
Ja.
Wochenmarkt ist, dann.
Das ist richtig, wobei das also, wie gesagt, von der Idee her, ne, ist es ja das, was wir wollen. Wir wollen genau das. Und letztlich hier in der Altstadt ist es ja nicht anders. Wohnen ja viele Leute hier und die beklagen sich nicht über die Wohnqualität hier in der Altstadt, glaube ich. Dagegen spricht aber ein anderes Prinzip und das erkennen wir auch in den Neubaugebieten rings um Lüneburg. Das ist eben die Moderne. Die quasi den Funktionalismus in den Vordergrund stellt. Das heißt, dieser Funktionalismus war die Reaktion auf die schlechten Wohnverhältnisse im Block. Das heißt, es gibt Zeilenbebauung, Punktbebauung. Und wenn wir uns mal, weiß ich nicht, den Lageplan beispielsweise vom Hanseviertel angucken,
Das Hanseviertel, ja.
dann wird man feststellen, dass sich dort keine Räumlichkeit abbilden lässt. Also, weil sie eine flächige, teppichartige Bebauung dort haben. Das heißt, es gibt eben eine Einzelhausbebauung. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Grundlagen, nicht? Also, das lässt sich eben auch besser verkaufen. Und da ist ja auch die entsprechende Nachfrage da. Das will ich jetzt mal ganz wertfrei so sagen.
Aber es hat auch gar kein Zentrum so an sich. Ne?
Nein.
Man hätte diese alten Panzerhallen, finde ich, erhalten sollen. Da hätte man wunderbare Ladengeschäfte reinbringen können, damit das Ganze so ein bisschen zentriert ist. Aber vielleicht liege ich
Ja,
da
nee,
falsch.
das
Es
ist.
war ja eine Kaserne, die war sowieso mehr so
Ja,
gerade
aber es ist
geplant.
natürlich so, dass Also wir sprechen ja vom öffentlichen Raum. Und
Ja.
damit meinen wir was Dreidimensionales. Es muss sich Räumlichkeit abbilden. Um Räume abzubilden, brauche ich eben auch raumbegrenzende Flächen, und zwar in einer bestimmten Proportion zur Platzweite. Wenn ich unseren Rathausplatz nehme, den Marktplatz nehme, dann ist die Öffnung im Verhältnis zur Höhe der Bebauung, stimmt die. Das heißt, das bildet sich als Platz ab. Eigentlich hat das Rathaus ja, verfolgt das ja ganz klassische Proportionen, und das Handwerkszeug stimmt dort, also Freiheiten der Mitte, Arkaden, um öffentliche Nutzung und Platz miteinander zu verbinden und ähnliches. Also das ist ja etwas, was wir mit der europäischen Stadt verbinden. Der Funktionalismus eben, der sich eben in der modernen zeigt, also mit Zeilenbebauung, mit Punktbebauung, Abkehr vom Block, das ist etwas, was wir hier ja in den Neubaugebieten sehen. Die funktionieren alle super, die
Aber was ist eine
Wohnungen.
Punktbebauung?
Das sind punkthöhere Häuser, die quasi einen Punkt darstellen. Wenn man das so will, so ein Gebäude oder so ein Gebäude, das ist eben ein höheres Punktgebäude, wie wir es hier eben so sehen. Das heißt, ein freistehendes Gebäude, das wie ein Solitär in der Freifläche eben steht. Und
Wo schauen wir hier drauf?
das Hansenviertel.
Das sieht aber alles sehr geradlinig aus, ne? So sehr
Ja,
kastenförmig.
das heißt also, wir sehen ja auch, wenn wir vom öffentlichen Raum sprechen, sprechen wir ja vom Straßenraum und eben von den Plätzen und den Grünzügen. Und wenn man das hier sieht, also beispielsweise hier diese Grünanlage, dann wird sich da natürlich nie ein Platz abbilden können, weil die Gebäude zu weit auseinanderstehen, weil ich hier keine geschlossene Bebauung habe oder ähnliches. Also ist eine Erweiterung der Grünzone, die eben von Osten nach Westen geht, aber kein Platz.
Das sehe ich jetzt auch gar nicht, wenn es wird ja noch jetzt weiterentwickelt. Also am Rand kommt ja die letzte Entwicklungsstufe dieses Hanseviertels. Auch da weiß ich jetzt gar nicht, ob da sich ein Platz abbilden lässt. Da kommt ja auch Gewerbe hin.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr umstritten. Also die Frage ist ja, ist diese Bauform, man sieht ja hier eben noch eine Vielzahl von Einzel- und Doppelhäusern, freistehenden Einfamilienhäusern, ist das tatsächlich der Inbegriff von städtischem Wohnen? Oder habe ich das viel lieber, oder ist das besser in Melbeck und in Blekede aufgehoben?
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es die Frage, wohnt man in der Stadt im Grunde, ich nehme mal diesen Begriff, im Block? Und der Traum vom Einfamilienhaus mit dem Garten drumherum ist eher, widerspricht dieser städtischen
Ja, also
Struktur.
es ist zumindest eine andere Art der Dichte. Wenn dieses Gebiet genauso aussieht, ne, wie die Ringbebauung ringsum, weiß ich nicht, einen Bezirk, weiß nicht, Dahnburg oder Blekede, dann frage ich mich doch, was bildet denn das Merkmal für diese Stadt? Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal für diese Stadt? Dieser Frage muss man ja mal nachgehen und
Ja,
sagen,
nimm mal die 1400 Baudenkmale in Lüneburg, wenn nicht die
ja, aber was,
Neubaugebiete.
ja, ist klar, was für ein Bild haben wir von der Stadt? Also es gibt ja durchaus Bezirke in Hamburg, die eben für sich erklärt haben, wir bauen keine freistehenden Einfamilienhäuser mehr. Das ist, weil wir sagen, das ist eben zu großer Flächenverbrauch, und es gibt andere qualitätvolle Bauweisen, die ebenso gut sind. Aber ich denke auch, das kommt automatisch, wir werden ein Umdenken haben, weil Wohnen und Arbeiten einfach stärker zusammenrückt, also gerade was Büroarbeitsplätze angeht.
Ja, wir haben ja jetzt gerade durch die Pandemie auch eine hohe Anzahl an Homeoffice. Das ist ja auch gewollt und gefördert von der Bundesregierung. Das wird sich, glaube ich, auch, wenn sich die Lage jetzt verbessert, nicht wieder komplett zurückdrehen. Das heißt,
Nein.
ich gehe eher davon aus, das trifft Hamburg mehr als Lüneburg, dass Büroflächen leer stehen,
Also,
weil sie einfach nicht mehr gebraucht werden.
das ist total richtig. Wir erleben das ja in unserer täglichen Arbeit, ne? Dass eben große Büroprojekte, ne, eben zurückgegeben werden, weil man die Flächen nicht mehr braucht. Wir bauen so in der Nähe von Cuxhaven ein Hospiz, und der für eine Stiftung, und der Stiftungsvorstand, der ist gleichzeitig Vorstand der örtlichen Sparkasse. Den habe ich gefragt und habe gesagt, wie ist denn das bei Ihnen so mit der Homeoffice? Sagt er, wunderbar. Wir haben 800 Mitarbeiter, davon bleiben jetzt 300 dauerhaft zu Hause, 500 Arbeitsplätze brauchen wir nur noch, den Rest, ne, auf den können wir verzichten.
In Lüneburg ist es ja jetzt so, dass das stand gerade heute in der Landeszeitung, dass der Landkreis noch zusätzliche Büroflächen im Lünepark mieten will. Widerspricht das nicht eigentlich der digitalen Transformation, dass man noch zusätzliche Büroflächen mietet?
Also das kann ich jetzt für den Landkreis jetzt nicht beantworten, ne, wie das so ist. Grundsätzlich ist aber diese Tendenz festzustellen, dass eben, ich glaube, mehr als 50% der Arbeitsplätze grundsätzlich Homeoffice geeignet sind. Das ist ja so, das ist die offizielle Version, die offizielle Untersuchung. Mhm. Die das eben der oder kürzlich eben wiedergespielt hat. Gibt übrigens auch interessante Studien von der Bertelsmann Stiftung zu Coworking Spaces und Homeoffice im ländlichen Bereich. Also ich glaube, da steckt ja auch eine Chance drin. Machen wir uns doch nichts vor. Also ist ja nicht nur so, dass eben Arbeitsplätze abgebaut werden, gerade so. Die Menschen, die im Speckgürtel rings um Hamburg wohnen, die können davon auch sehr gut profitieren, weil eben, weil sie nicht mehr nach Hamburg fahren müssen, sondern zu Hause oder in Coworking Spaces in Lüneburg arbeiten und vielleicht nur einmal in der Woche nach Hamburg fahren müssen.
Beim Stichwort Hamburg, der Druck, der von Hamburg Richtung Süden, also auch in unsere Region ging, war zuerst im Landkreis Harburg zu spüren, Buchholz, Seevetal, Wulmsdorf, Neu-Wulmsdorf, Winsen. Die haben dann viele Flächen ausgewiesen, das hat aber teilweise auch dem Ortsbild dann, hat den eher geschadet, als dass es gut ist. Das heißt, das wirkt dann doch sehr zersiedelt. Jetzt ist der Druck auf Lüneburg da. Sie sagen, ja gut, Lüneburg sollte Blockbebauung machen, also eine verdichtete Bebauung. Und wenn man dann unbedingt ein Einfamilienhaus haben will, dann soll man aufs Land gehen. Da gibt es ja auch Ausweisungen, aber ich frage mich immer, wo bleibt dann irgendwann dann die Identität der Orte, wenn sie eigentlich nur noch Schlafstätten sind?
Ja, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Frage also danach, was ist denn identitätsstiftend? Aber das ist genau die Frage, die ich gestellt habe, jetzt bezogen auf das Handelsviertel, dass ich gedacht habe, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Was unterscheidet dieses Baugebiet eben von einem hier im Landkreis? Und darüber muss man sich Gedanken machen. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Lüneburg hat natürlich eine wunderbare Tradition, auch eine Bautradition, muss man sagen. Es gibt eigentlich ja einen ganz gut funktionierenden Kern. Ich glaube auch, dass man den gut aufwerten kann. Es gibt natürlich auch so Dinge, wir haben ja über den öffentlichen Raum gesprochen, die sehe ich dann so eigentlich eher kritisch und bedauere die sehr.
Ein Beispiel.
Also, wenn ich den Lamberti-Platz mir angucke, da fahre ich morgens immer mit dem Fahrrad vorbei und denke, eigentlich schön für die Hundebesitzer, aber eigentlich stehen auch wunderbare Bäume drauf. Aber Platz ist das nicht. Das ist eine Restfläche, die dadurch entstanden ist, dass die Kirche dort entfernt wurde. Also, man würde sich dort ein anderes Konzept gerne wünschen. Mhm. Es gibt den Schrankenplatz, da gucke ich drauf und sage, Vom Handwerk, ne, ist es so, der Pavillon, der da drauf steht, steht an der falschen Stelle und ist zu groß. Mhm. Was ich fürchterlich finde, ist die Situation um beispielsweise den Liebeskindbau. Das ist, wenn ich daran denke, ist ja ein wunderbares Gebäude, ne, Das
gut, ist, da haben manche Lüneburger eine ganz andere Meinung zu.
Ja, ich finde, aber es ist eine Bereicherung.
Eingeengt.
Es ist städtebaulich, finde ich das sehr, sehr schade, wie das Gebäude da steht, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist es, dieses Gebäude steht wie eine Skulptur auf einem grünen Rasen in der Natur. Und das wäre die eine Möglichkeit. Das andere, und das hat sich der Kollege Liebeskind sicher auch vorgestellt, ist, dass eine Interaktion stattfindet zwischen der vorhandenen, sehr strengen Kasernenbebauung und diesem Gebäude und dass sich dort eben auch der Bezug zum Außenraum, eben ein öffentlicher Raum darstellt. Mhm. Und das sehe ich im Augenblick überhaupt nicht. Ich finde das mit der Oelsner Straße, ne, ja, die dort vorbeigeht, auf der Rückseite und dem Eingang, da bildet sich so ein bisschen was ab, aber es fehlt eben auch der Bezug, ne, zu dem eigentlichen Kasernengelände. Und da würde man sich irgendetwas anderes wünschen. Also das finde ich schade, dass das Umfeld diesem Gebäude nicht gerecht wird.
Mhm. Wir haben noch nicht gesprochen über gibt ja noch ein drittes großes Bauprojekt in Lüneburg, den Ilmenaugarten, Wittenberger Bahn hieß das früher.
Ja.
An der Hauptstrecke gelegen. Manche sagen, es ist Klein-Prora, weil es so ein großer Riegel ist. Ist da der Übergang von privatem zum halböffentlichen, öffentlichen Raum gegeben? Da gibt es auch so einen Platz,
ja,
aber auch
ist
sehr stark.
Klar, aber von den Proportionen sind das ja alles Bewegungsräume. Ne? Es gibt ja wenig Plätze irgendwie, die so Aufenthaltsqualität haben. Das finde ich auch ganz lustig. Ich habe kürzlich mit einem Kollegen von mir, der Stadtplaner, Landschaftsplaner ist, Professor Schornhoff, gesprochen. Der sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Bänke ich schon, ne, irgendwie irgendwo geplant habe, von denen ich genau wusste, dass die nie benutzt werden. Weil das so. Und jetzt hoffe ich mal, dass Corona, dass es dadurch etwas besser wird. Und so ein bisschen ist es dort auch. Das heißt, also man muss sich fragen, gibt es dort tatsächlich Verweilqualitäten? So ist das so ein Verweilraum. Aber es gibt dort sehr viel Bewegungsräume und die laufen eben, wenn man zwischen den Zeilen entlangläuft, läuft man auch vor den privaten Gärten entlang. Ich glaube, das ist unangenehm für die Leute, die dort vorbeilaufen.
Also das sind auch Straßen. Also man muss ja da zu den Tiefgaragen kommen.
Und so. Und das glaube ich, ne, das ist nicht ganz einfach. Aber das ist sehr funktional. Die Wohnungen sind sicher top. Die Sicht, wenn man in der ersten Reihe ist zum Wasser, ist sehr...
Wenn man in der ersten Reihe ist. Aber es kommen ja jetzt noch mehrere Gebäude hinzu, habe ich gesehen. Es ist ja aber auch... sage ich mal, unten ist da eine Art, nicht Promenade kann man das nicht nennen, aber da ist die Ilmenau, das ist ein ganz öffentlicher Raum. Ich finde, das hätte man vielleicht etwas schöner machen können. Weil es ist, ne, für die Lüneburger.
Ja, da muss man sich die Frage stellen, was will ich dort erreichen? Was ist denn der Zweck dieses Ortes dort? Ne? Will ich dort so viele Leute haben, die dort sitzen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Anwohner das auch nicht unbedingt haben wollen. Ne? Und will ich da nur verweilen oder gibt es da irgendwie in der Nähe eine Gastronomie oder einen Kiosk? Oder?
Hat jetzt aufgemacht.
So, ne? Also das hängt sehr stark damit zusammen. Das kann ich also abschließend auch nicht beurteilen, wie die Intention ist. Aber man darf wirklich nicht vergessen, und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, bei der Entwicklung gerade neuer Wohngebiete, muss man sich eben überlegen, man kann das so machen, wie man es immer gemacht hat, und dann ist man im Abverkauf der Wohnungen und der Häuser eben auch auf der sicheren Seite. Das ist, wenn die Nachfrage da ist nach dem Einfamilienhaus, dann sagt man, dann machen wir es eben so. Das ist, und funktional ist das alles richtig. Ich habe dann eben eine bestimmte Bauform. Es ist eben so, ich habe immer die Erschließung von Osten oder von Norden. Das ist
postmodern.
Es ist alles in Ordnung. Ne? Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Das funktioniert alles ganz gut. Das ist aber auch ein Zeichen der Moderne. Wir haben ja nicht ohne Grund von den Wohnmaschinen. Ne? Le Corbusier spricht ja von den Wohnmaschinen. Ne? Mhm. Weil er sagt, weil es funktional super ist. Ne? Aber warum gibt es denn die Sehnsucht nach der Altbauwohnung, die eben mehrere gleich große Räume hat und es ist nicht festgeschrieben, dass das das Wohnzimmer und das das Schlafzimmer ist, sondern ich kann es eben flexibel nutzen. Das ist das Problem dieser Monostrukturen, dass ich auf Krisen und Probleme ganz empfindlich reagiere. Das, was wir hier in der Stadt erleben, eben auch, ne, ist ja das Problem, dass der Einzelhandel jetzt nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Die Struktur ist aber so angelegt und der Wechsel in eine neue Struktur ist wahnsinnig schwierig. Das ist ja das Problem. Das ist bei der europäischen Stadt, die von dem Grunde nach anders angelegt war, ist das einfacher, weil ich nicht diese Probleme habe, weil ich diese Durchmischung eher in den Vordergrund stelle. Und geht so weiter, bis in dieser Funktionalismus hat ja seine Spitze bekommen nach dem Zweiten Weltkrieg, als die autogerechte Stadt im Vordergrund stand. Da wurde ja alles in Hannover beispielsweise, ich habe ja lange nun in Hannover gelebt, wurden mehr Häuser nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört als in dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar, weil man Schneisen in die Stadt geschlagen hat, um die verkehrsgerechte Stadt zu bauen.
Das sollte in Lüneburg ja auch passieren. Man wollte ja die Umgehungsstraße durch die Altstadt bauen, aber dann gab es ja ein paar Leute, die zum Glück
glücklicherweise
das gerettet haben.
Glücklicherweise.
So. Ich meine, das wäre dann eine sehr kurzfristige oder auch kurzsichtige Sache gewesen.
So, und das heißt also, dass man hat eben dieser Funktion eben eine große Bedeutung gegeben. Glücklicherweise ist es nicht überall so durchgegangen. Das muss man einfach sagen. Aber wir stehen doch jetzt wieder an einem entscheidenden Punkt. Wenn es tatsächlich so ist, dass es andere Verkehrskonzepte gibt, dann wissen wir doch schon jetzt, dass wir ungefähr 30% der Flächen, die wir normalerweise für den Verkehr benötigten, dass wir die nicht mehr brauchen, wenn wir ein anderes, intelligenteres Verkehrskonzept haben. Ich weiß, in dem ländlichen Bereich, auch Lüneburg ist ja ländlich geprägt, ist es ein bisschen schwierig, ne? Aber mit Elektromobilität, Carsharing-Systemen sind wir, glaube ich, da schon ein bisschen besser dran. Und auch was die Umweltbelastung angeht, sind wir ja einfach besser dran. Das heißt, wir müssen uns auch insbesondere bei Neubaugebieten, müssen wir uns auch über solche Dinge ja Gedanken machen. Also beispielsweise Bereiche, in denen die Lärmbelastung eben extrem war, das kann sich schon dahingehend, da bin ich ganz optimistisch, entwickeln, dass man sagt, in wenigen Jahren wird sich das eben reduzieren. Das heißt, wir werden andere Geräuschbelästigung durch den Verkehr haben. Ne?
Dieser Mobile-Mix oder wie man das nennen soll, glaube ich, wird erst richtig in Gang kommen, wenn es einfach zum Beispiel durch die CO2-Steuer sich gar nicht mehr lohnenswert ist, ein eigenes Auto zu haben. Also ich denke, das braucht noch ein bisschen, aber dann haben wir die Situation, dass wir vielleicht nicht mehr diese ganzen Verkehrsflächen, die jetzt noch da sind, brauchen. Mhm. Aber im Moment ist das eher Krieg. Schon zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Das ist in Lüneburg da ist Hass im Spiel.
Ja, aber jetzt komme ich zu so einem Punkt, der sicher da auch reinspielt. Das ist diese Individualisierung der Gesellschaft. Ne? Das muss man, das bei uns im Bauen drückt sich das ja auch aus. Ne? Früher gab es das Stadtgewebe und das Monument da drin. Das heißt, das Gebäude, das eine besondere Bedeutung hatte. Das heißt also, das hat man ganz bewusst gemacht. Das war Bescheidenheit, war da auch nichts Schlechtes, dass man sich als Stadtgewebe ein bisschen untergeordnet hat, was Bauform, Materialität, Ähnliches angeht. Und das Rathaus, das sah eben ganz besonders aus oder Ähnliches. Das ist ja vorbei.
Das war ja in Lüneburg noch dadurch besonders, dass ja der Landesherr dann das Schloss am Markt hatte und das Rathaus dementsprechend der Bedeutung auch größer gebaut worden ist. Sieht man übrigens auch in Wien, die Burg und dann das Rathaus, ein Wahnsinns-Rathaus, das sie da hingebaut haben. Und die Lüneburger haben ja dann teilweise die Dachflächen mit Farben Rot, glaube ich, und Gelb, waren besonders teuer, haben sie diese Dachflächen auch noch anmalen lassen, um zu zeigen, dass man wer war.
Genau. Das ist aber, das ist eine Sache, die wir ja so nicht mehr erkennen. Das heißt also dieses Thema regionales Bauen, was ist denn identitätsstiftend hier in der Region oder so? Ne? Das bleibt häufig auf der Strecke oder verkommt zu so einem eher, sagen wir mal, so ein Bild vom ländlichen Bauen, wie sich es eigentlich gar nicht darstellt. Ne? Und
Das gilt aber übrigens auch für die Altstadt, in der wir uns bewegen. Das ist auch eine Vorstellung vom Mittelalter. So war das nicht.
ja, das ist auch richtig. Aber das ist auch, das ist in gewisser Weise so eine Sehnsucht, die die Menschen haben. Da komme ich aber gleich nochmal darauf. Es ist so, dass wir, wenn wir uns diese Neubaugebiete eben ansehen, dann zerfällt das natürlich auch häufig sehr, ne? Weil jeder sich mit seinem Gebäude, mit seinem freistehenden Gebäude dort eben verwirklichen will. Da sehe ich eben das Landhaus, das eben eigentlich eher auf Sylt, ne, gebaut werden sollte, ne, neben einem Niedersachsenhaus. Und dann gibt es etwas aus der Toskana und dann gibt es etwas, was man mit Bauhaus so bezeichnet und etwas anderes Historisierendes. Das ist ja alles nebeneinander, steht irgendwie nebeneinander. Und das ist eben, ob es nun gut oder schlecht ist, will ich dahingestellt sein lassen. Das ist aber auch eben, das sind eben die Dinge, die sich aus dieser Individualisierung der Zeit eben, ne, und in dieser Zeit eben ergeben. Und insofern ist das, was wir dort sehen, eben auch das Spiegelbild der Gesellschaft, nicht? Dass sich dort eben in dieser Bauform einfach abbildet, nicht? Also da kann man
Es gibt
auch
ja immer Gestaltungssatzungen, aber die sagen ja eigentlich nur, ob man ein-,
Materialität.
zweigeschossig, anderthalbgeschossig baut
Ja,
oder
also
Materialität, genau.
so, ne? Solche Dinge. Also das ist nicht ganz einfach und da mit der notwendigen Sensibilität dort ranzugehen und auch Menschen zu beraten oder so. Aber das bildet natürlich auch etwas ab, was eher dazu führt, dass das Trennende, das sich Unterscheiden von dem anderen, in den Vordergrund stellt und nicht das Gemeinsame. Und das ist etwas, was wir ja auch in anderen Bereichen durchaus sehen.
Lüneburg ist sowohl was die Fläche angeht, relativ an der Grenze angekommen. Wir haben jetzt knapp 78.000 Einwohner. Der Oberbürgermeister hat mal gesagt, bei 80 ist eigentlich Schluss. Dann hat er auch mal 85 gesagt, das geht immer hin und her. Die Stadt ist jetzt gerade dabei, ein Stadtentwicklungskonzept aufzustellen. Kommt das zu spät?
Nein, das kommt nicht zu spät. Also ich glaube, man wird immer oder man lernt permanent dazu. Und wir haben in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, rasend dazugelernt oder sollten es zumindest. Also wir wissen ja, dass bestimmte Dinge nicht mehr so laufen, wie sie bisher gelaufen sind. Also insofern, wenn man jetzt sagt, wohin könnte die Entwicklung gehen nach der aktuellen Erfahrung, dann muss man sich einfach Gedanken darüber machen, wie kann sich unsere Innenstadt, wie können wir die attraktiv gestalten, wie können wir gemeinsam mit den Einzelhändlern ein Konzept entwickeln, dass wir unter Umständen auch die Konzentration in bestimmte Bereiche eben fördern, wie können wir ergänzende Dinge eben, und da denke ich so an Coworking Spaces, wie können wir die eben auch unterbringen in unserer Stadt, um beispielsweise das auch attraktiver für Menschen zu machen, die nicht mehr zur Arbeit nach Hamburg fahren und dazu beitragen, dass hier eben die Stadt eben auch belebt wird. Wie geht's eben, wie können wir soziale Einrichtungen wieder stärker dann in die Stadt bringen, wenn wir Wohnen und Arbeiten mit Coworking Spaces in die Stadt bringen? Warum haben wir dann eben nicht auch in der Innenstadt in bestimmten Bereichen eben unsere Tagespflegen für ältere Menschen oder Kinderbetreuungsangebote, solche Dinge. Also ich glaube, das rückt alles näher aneinander und wie es immer so ist, Krisen bieten natürlich auch immer wieder Chancen. Ne? Und so würde ich das eben angehen. Und vielleicht muss man sich ja auch Expertise eben auch von außen holen. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Ich sitze ja in Göttingen im Städtebaubeirat. Das heißt, wir sind das Beratungsgremium für die Stadt, wenn es um neue Projekte geht. Ich glaube, in Lüneburg gibt es sowas nicht. Ne?
Es gibt für dieses Stadtentwicklungskonzept doch einen Beirat,
Ja, wir sind so ein, also im Augenblick ruhen wir jetzt Corona-mäßig, aber ich habe in Hannover eine lange Zeit im kollegialen Gesprächskreis gesessen und jetzt, wie gesagt, in Göttingen. Es ist so, das ist ein Beratungsgremium, das einmal im Monat tagt und alle neuen Projekte der Stadt kommen dort auf den Tisch, sind Denkmalpflege, Architekten wie ich dort, Landschaftsplaner und wir beraten den Stadtbaurat oder Stadtbaurätin und eben den Bauausschuss, ne, im Hinblick auf neue Projekte. Wenn ein Investor kommt und hat ein interessantes Projekt, das vertraulich behandelt werden muss, wird es bei uns diskutiert und wir geben eine Empfehlung ab. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Im Übrigen haben wir uns aber auch verpflichtet, nicht in Göttingen zu bauen, um eben überhaupt keinen Konflikt zu
Das
haben.
Architekturbüro, in dem Sie
Also
gemeinsam
mein
mit Herrn Schmidt, ja,
Architekturbüro wird
genau.
eben nicht, also alle Angehörigen des externen Städtebauberats haben dann erklärt, nee, wir bauen nicht in Göttingen, ne, damit es keine Kollision von Interessen gibt.
Ja, das ist ein weites Feld, wenn man da über Lüneburg nachdenkt. Was wäre denn Ihre Empfehlung für Lüneburg?
Nein.
Es werden ja neue Baugebiete entwickelt, im Hanseviertel 4, glaube ich, dann Wienerbüttel, großes Bauprojekt. Was wäre Ihre Empfehlung?
Ich glaube, dass man sich darüber Gedanken machen muss, was für ein Bild von der Stadt wir zukünftig haben wollen. Und ich glaube, die Aufwertung der öffentlichen Bereiche, der öffentlichen Räume, ne, der Straßenräume, Stadträume spielt in dem Zusammenhang auch eine große Rolle. Das hat ja was Identitätsstiftendes. Also ich kenne eine Reihe von Leuten, die beispielsweise sagen, wir leben unheimlich gern im Roten Feld. Das ist, ne, ist nicht nur, weil es stadtnah ist, sondern weil es auch einen speziellen Charakter ist. Das ist ja nun in einer Zeit entstanden, so also teilweise eben kurz nach Beginn eben des letzten Jahrhunderts, so in den 20er, 30er Jahren und später. Und das stellt so einen Übergang dar, ne, zwischen dieser straßenbegleitenden, ne, Blockrandbebauung, ne, und eben von Zeilenbebauung und schafft eben, da gibt es ganz interessante Straßenräume.
Schillerstraße, Bauhausschüler gewesen, der es gebaut
Ne?
hat.
Und also es gibt eben so, und wir haben ja, es gibt ja Dinge, ne? Und fragen, warum haben wir diese Qualität, die wir dort haben, warum können wir das nicht auf andere Bereiche übertragen? Und mal untersuchen, warum ist das denn so? Ne? Also wie stellen sich, das gibt dort, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, in der Nähe der Schillerstraße gibt es so einen wunderbaren Straßenzug, da gibt es so, versetzen sich die Gebäude so nach hinten und es entsteht so ein ovaler Straßenraum, das ist sehr, sehr schön. Also es
Ja,
gibt
so
dort,
an der Goethe, so in der Mitte des Kurparks, wo man reinfährt,
ja
so
genau, da,
Goethestraße,
ja.
ja.
Also da gibt es eben sehr, sehr schöne Räume und das ist eben, das muss man einfach so sehen. Ich glaube, es geht, man muss einfach sagen, was hilft uns eben räumlich auch weiter und wie können wir das eben mit den wirtschaftlichen Anforderungen verbinden? Denn machen wir uns mal nichts vor, das ist eben auch für jemanden, der eben so ein Gebiet entwickelt, ist das natürlich auch wichtig, dass er an dem Bedarf eben auch, ne, sich orientiert. Nur wenn wir eben weitere Preissteigerungen im Bausektor haben, wird das ja nur für wenige Leute überhaupt machbar sein, nicht? Eben dort eben auch Eigentum zu erwerben. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Das
Und
ist heute schon in Lüneburg relativ schwierig. Wir sind dann aber wieder an diesem Punkt, ne? Man macht eben das, wo man auf der sicheren Seite ist, wie man Baugebiete schon immer entwickelt hat und weiß, da stimmt der Abverkauf, und geht nicht so gerne ins Risiko fürs Neue.
Ich glaube, dass es gar kein so großes Risiko ist. Und wenn man eben das auch attraktiv gestaltet, ich glaube, Dichte ist per se nichts Negatives. Es wird ja immer so dargestellt, als würde diese Dichte eben Probleme bereiten. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es geht darum, geeignete neue Bauformen zu entwickeln und sich nicht auf zwei, drei, vier Gebäudetypen, ne, zurückzuziehen und zu sagen, das funktioniert, da ist der Eingang an der richtigen Stelle, Belichtung ist auch richtig und dann kann ich von der Stange eben das so auf die Grundstücke stanzen. Das heißt also, man muss schon kreativer mit diesen Situationen umgehen. Aber das ist eben genau die Herausforderung, glaube ich, der wir uns stellen müssen, ne? Und da nehme ich uns Planer ja mit in die Pflicht, nicht? Also es ist ja nun auch so, da wollte ich kommen, ich glaube, das war auch so ein Thema, dass wir ja eine Sehnsucht nach einer bestimmten Stadt haben und eine Vorstellung von Stadt haben. Deswegen fahren wir ja so gerne nach Italien, so, weil wir die Städte so wunderschön finden. Und hier machen wir was ganz anderes. Und das ist ja genau die Diskrepanz, ne, die wir irgendwie in den Griff kriegen müssen und zu sagen, wie können wir eben speziell unsere öffentlichen Räume besser gestalten, wie können wir hohe Wohnqualität garantieren, wie können wir eine soziale Durchmischung auch gestalten? Denn wenn ich diese Einfamilienhausgebiete habe, kann ich nicht mehr davon sprechen, dass ich eine soziale Durchmischung habe. Das ist auch eine Monostruktur, weil ich dort eben auch nur die Menschen habe, die sich das eben auch leisten können. Das wird nicht einfacher.
Ja, da gibt es in Lüneburg jemanden, der sehr einflussreich ist, der sagt, ja, man muss auch an die Krankenschwester denken, die da ihr Eigenheim haben möchte. Nun sage ich mal, bei den Preisen, die jetzt aufgerufen werden, wird das für die Krankenschwester ganz schön schwer.
Ja, und das muss man einfach so sagen. Wir erleben im Augenblick ja das größte Chaos, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Wir haben extreme Preissteigerungen vom letzten Quartal 2020 ins erste Quartal 2021 waren es 4,5% im Bausektor über alles. Und es geht weiter voran. Wir haben Preissteigerungen in Materialien oder Materialien sind gar nicht mehr verfügbar. Wir haben den doppelten bis vierfachen Preis beim Holz, beim Stahl. Teilweise sind Dinge überhaupt nicht mehr verfügbar. Also ich glaube, das wird sich auch nicht mehr zurückschrauben lassen. Wir wissen ja auch manchmal gar nicht, ob wir ein Bauvorhaben beginnen können, weil die Materialien nicht zur Verfügung stehen. Also es ist ja, wir verwalten ja im Augenblick den Mangel, das muss man ja mal sagen. Also ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, was im Augenblick los ist. Und das ist ja unsere augenblickliche Situation. Und das geht einher eben auch mit entsprechenden Preissteigerungen, weil das natürlich auch so ein Anlass ist, um zu spekulieren mit noch höheren Preisen und Materialien zurückhalten und wie auch immer. Also ich glaube, wir werden nicht an dieser, wir werden die Preise nur geringfügig zurückschrauben können. Das wird ein hohes Preisniveau sein. Und wir müssen zusehen, wie wir eben genau die Krankenschwester, ne, irgendwie zu Eigentum verhelfen können. Und das wird aber nicht mehr das klassische Einfamilienhaus sein, sondern vielleicht wird es etwas anderes sein, was aber genau die gleichen Qualitäten hat. Also gibt ja nicht ohne Grund Bewegung zu diesem, diese Tiny House Bewegung kommt ja nicht ohne Grund, sich eben auch so ein bisschen zu beschränken und vielleicht kreativ mit der geringen Fläche umzugehen und eine hohe Wohnqualität auf geringer
Es gibt
Fläche zu haben.
Unterhalb des Hanseviertels gibt es das Speicherquartier. Das sind die alten Standortverwaltungsgebäude. Und da ist im Bogen ist so ein Wohnprojekt entstanden. Die haben auch mit Lehm gebaut. Und das ist mehr so eine Wohngemeinschaft. Auch mit gutem Material. Vielleicht ist sowas mehr. Es gibt ja auch dieses Lena, ne?
Also
Also so Wohngruppen, die
ja,
sich.
dieses Wohngruppenkonzept finde ich auch interessant. Das finde ich schon. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Also, dass man sich zusammenschließt und sagt, wir können aber gemeinsam eben preiswert eben unseren Wohnraum gestalten. Ich glaube, das sind auch Initiativen, die man unbedingt unterstützen muss. Und können sicher ganz interessante eben Lösungen entstehen. Und ja, das wäre ja auch ein Thema, das, sagen wir mal, eine Nische vielleicht besetzt, das kann aber das grundsätzliche Problem ja nicht lösen, ne?
Und das Grundsätzliche ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass man eigentlich wieder mehr im Block denken muss.
Nee, gar nicht im Block. Der Block ist ja eine ganz, das ist ein spezieller Ausdruck für eine spezielle Bauform, die es in Deutschland gegeben hat. Das heißt also, dass der Berliner Block, der bestand aus 3 bis 5 Höfen, die hintereinander gebaut waren und das eben, und in diesen Höfen wurde gewohnt, gearbeitet und es gab eine soziale Durchmischung. Allerdings waren die Wohnverhältnisse nicht so, wie man sich die wünscht. Als Reaktion auf diese beengten und schlechten Wohnverhältnisse ist dann die Moderne, in der Moderne eben dieser Funktionalismus mit der Zeilenbebauung entstanden und eine ganz andere Bauform, die räumlich sich auch anders abgebildet hat. Das heißt, man hat diese Zeilen häufig in Nord-Süd-Richtung, damit sie von Osten und Westen besonders gut belichtet sind, hat man dann eben in das Grüne reingestellt. Und es gab, man hat dann von fließenden Räumen gesprochen. Das gibt es in Wolfsburg, in Braunschweig und sowas. Ne? Das heißt also, man hat perfekte Wohnungen geschafft, die eben guten Zuschnitt hatten, die aber auch funktional quasi sich an der Schiffskabine orientiert haben. Also ganz, die Betten haben, passen ganz genau in die Nischen und die Küche eben da rein und, und. War ganz funktional, ganz sauber aufgebaut. Das machen wir heute auch noch häufig so. Aber die Stadt ist dabei auf der Strecke geblieben. Wohnung, alle top, Ausrichtung top, Belichtung ist sehr, sehr gut. Aber der städtische Raum ist auf der Strecke geblieben und wir haben eine Monostruktur, eben nur Wohnung, nichts anderes. Es fehlen eben die sozialen Einrichtungen, es fehlen Arbeitsplätze und, und. Das erkennen wir vielleicht auch in milderter Form in den Neubaugebieten ringsherum. Wir haben jetzt aber dazugelernt, dass Wohnen und Arbeiten unter Umständen auch Soziales, dass das enger zusammengehört. Vielleicht so, und das ist, denke ich mal, das Konzept, dass wir sagen, wie können wir das in unseren Neubaugebieten realisieren und das überlagern mit diesem Mobilitätsgedanken, wie können wir da vielleicht andere Carsharing-Systeme und solche Dinge eben auch mit unterbringen. Das ist der gedankliche Ansatz.
Professor Klaus bedankt mich recht herzlich für das Gespräch.